Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Tobi, du bist jetzt seit Dienstag bei mir zu Gast zu Hause und wir haben beide Spieltage in der englischen Woche zusammen verfolgt. Am Dienstag haben wir natürlich für dich das Einzelspiel der Arminia geschaut gegen Schalke. Ja, was war das für ein historisches Spiel, oder?
Du sagst es war historisch, es war ein denkwürdiger Abend, den wir da zusammen verfolgen konnten. Und Schalke 04 ist nach 33 Jahren, um genau zu sein, abgestiegen und es ist wirklich außergewöhnlich, was da passiert ist.
Absolut, genau. Wir haben natürlich Einzelspiel geguckt, wie ich ja eben schon mal kurz erwähnt habe. Erstmal zu dir, Tobi. Tobias Oberwittler sitzt mir gegenüber. Endlich mal wieder eine schöne Live-Folge. Sind ja gute Kumpels, kennen uns aus der Uni, Kommilitonen, wo wir natürlich auch immer schön zusammen für ackern. Und heute wollen wir natürlich schon mal diesen Spieltag besprechen, der wieder einiges geboten hat, diese 30. Runde in der Bundesliga. Deswegen, ich danke dir erstmal, dass du hier bist.
Ja, ich kann das Danke nur zurückgeben an dich. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe Lust auf spannende Fußballgespräche und bin mal gespannt, wo wir da heute so landen.
Ja, thematisch. Sehr gerne. Also ich würde sagen, an diesem Spieltag ja wieder einiges passiert. Ne? Oben, die Bayern haben die Meisterschaft so gut wie klar gemacht, wo wir natürlich gleich drüber reden. Unten ist wieder mal, wie eigentlich an jedem Spieltag, sehr, sehr viel los. Und ich würde sagen, wir fangen doch gleich mal mit dem ersten Spiel an, nämlich der erste FC Köln gegen RB Leipzig. Du warst noch auf dem Weg zu mir aus Bielefeld. Ja, hast dann auf der Fahrt gehört, dass Köln das Spiel gegen Leipzig gewonnen hat. Was hast du dir gedacht?
Ja, erstmal war ich ein bisschen im Stress, weil ich es nicht passend zum Anstoß geschafft habe, zum 20:30 Anpfiff. Aber ich konnte es natürlich nicht wirklich glauben, weil ich bin natürlich auch davon ausgegangen, dass die Leipziger das klar machen und wirklich auch einen machbaren Gegner bezwingen. Also es war eigentlich, stand bei mir das auf dem Tipp, ne, drauf, dass sie das gewinnen. Aber ich war dann natürlich wirklich enttäuscht, auch aus Arminia-Sicht natürlich.
Ja klar, aber man muss fairerweise sagen, die Kölner, ich sagte das ja auch schon seit mehreren Wochen, ich finde sie generell nicht so schlecht. Ich erinnere an das Heimspiel, als ich hier die Folge mit Matthias Esch aufgenommen habe, wo sie gerade den Sonntagabend dann unglücklich gegen Mainz verloren haben, wo sie aus meiner Sicht die spielerisch bessere Mannschaft waren. Auch gegen Leverkusen haben sie 3-0 verloren, waren aber gar nicht so schlecht, wie es das Ergebnis ist. Und dann ist es vielleicht auch irgendwann nur folgerichtig, dass sie mal ein Spiel gewinnen, oder?
Ja, folgerichtig, das kann gut sein. Du sprichst da was Interessantes an. Also die Kölner sind spielstark, in meinen Augen vor allem eher gegen stärkere Gegner, gegen schwächere Gegner, vor allem die nicht unbedingt aktiv das Spiel gestalten, tun sie sich meiner Meinung nach eher schwer. Das hat man vor allem auch vor ein paar Wochen gegen Mainz gesehen. Und deswegen vielleicht auch, wenn man diesen Aspekt besonders berücksichtigt, vielleicht dann doch nicht so überraschend, dass die Kölner dann letztendlich auch gegen Leipzig gewinnen konnten.
Ja, absolut. Das ist ja ein Thema, worüber wir vorhin beim Fußballschauen auch mal schon mal geredet haben. Köln, wenn man sich mal die Bilanz anschaut, ne, gegen Leipzig, jetzt am Ende 4 Punkte geholt, auch im Hinspiel, das 0-0, das war keineswegs glücklich. So, das haben sie völlig gut gemacht, haben ein gutes Spiel gemacht. 100 Punkt gegen Dortmund, 4 Punkte geholt auch. Und deswegen ist man gegen die guten Teams wirklich im Soll. Und das ist halt so ein bisschen, das habe ich dir auch vorhin gesagt, ich bin wirklich der Meinung, dass man da mal sieht, was für ein taktisch schwacher Trainer Markus Gisdol ist. Weil man eben deutlich sieht, dass sich Köln eben besser tut, wenn man tief steht, wenn man den Gegner kommen lässt. Und dann hast du halt ein Spiel gegen Mainz, wo du das Spiel halt wirklich selber in der Hand hast und du weißt echt, dass es deiner Mannschaft nicht so gut liegt. Genau. Und das war vielleicht ein Riesenfehler, weil jetzt Leipzig hat er gedrückt, Leipzig war ja die bessere Mannschaft und Köln hat es dann in Person von Jonas Hector natürlich einfach gut ausgespielt. Ne?
Ja, es war wirklich der erste Doppelpack von Jonas Hector, ja, meine ich, in der Bundesliga-Geschichte. Und klar, irgendwie zur ersten Halbzeit schon 13-1 Torschüsse oder aus Sicht der Leipziger. Aber wie du auch schon gesagt hast, die Kölner, sie lieben es lieber, hinten drin zu stehen und dann nicht aktiv das Spiel zu gestalten. Das liegt den Kölnern einfach besser, das muss man so sagen.
Ja, sehe ich auch so. Und ich meine, wenn man auf die Tabelle schaut, dann war es natürlich ein extrem wichtiger Sieg. Ne? Wir haben sie beide vor uns liegen, Tobi. Also Platz 17, jetzt hat man 26 Punkte, sonst wäre man echt schon abgeschlagen. Ne?
So ist es. Und ich hatte ja eigentlich auch gedacht, dass die Kölner das jetzt wirklich gar nicht mehr packen. Also ich habe da auch mal den Kicker-Tabellenrechner durchgerechnet. Und auf meiner Endtabelle landen die Kölner eigentlich auch unter den letzten dreien. Das ist sowieso ein spannendes Thema. Köln, landet jetzt Köln unten oder vielleicht doch die Mainzer? Da habe ich auch in meinem Freundeskreis dann doch echt viele Widersprüche auch gehört. Viele sehen da auch Köln eher vorne. Ich sehe zum Beispiel dann eher dann doch Mainz vorne, aber es bleibt natürlich weiterhin spannend, das ist klar.
Ja.
Also es ist wirklich, die Brisanz ist weiterhin da, das muss man so sagen.
Absolut, klar. Spannend natürlich auch noch weiterhin dadurch, dass die Arminia dann am Abend das Spiel mit 1-0 gewonnen hat. Ich weiß ja, wir haben jetzt ja schon einige Spiele der Arminia geguckt und ich habe es dir auch häufig gesagt, dass ich wirklich finde, dass ich diese Spiele sehr, sehr schwierig anschauen lassen, wenn ich dann das Spiel zum Beispiel gegen Hertha denke. Das war, fand ich echt ganz, ganz grausam von beiden Seiten aus. Aber dieses Mal muss ich auch wirklich sagen, normalerweise vertrete ich ja mal die Meinung, weil ich dir auch immer sage, Arminia kann wirklich nur ein Spiel gewinnen, wenn der Gegner noch schwächer ist. Dieses Mal muss ich sagen, gut, Schalke war nicht gut, klar, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass Arminia das eines der wenigen Spiele war, wo Arminia mich mal überzeugt hat.
Ja, das ist bei Arminia so eine Sache. Also ich meine, 8 Saisonsiege, das ist aus Arminia-Sicht, aus meiner Fansicht ist das mehr als zufriedenstellend. Also 30 Punkte nach 30 Spielen ist super. Ich bin top zufrieden und ich freue mich natürlich auch auf das Saisonfinale. Du hattest das angesprochen, diese knappen 1-0-Siege, davon gab es aus unserer Sicht schon 6 in dieser Saison. Ich meine, nur einmal gegen Stuttgart, ein 3-0 und ein 2-1 gegen Mainz. Sicherlich ist das nicht immer schön anzuschauen gewesen und das wissen auch, denke ich, die Arminia-Spieler, aber letztendlich, das ist jetzt auch wieder so eine Phrase, es zählen wirklich nur Punkte und wenn man auch uns, wenn man sich nochmal hier die Tabelle ansieht, 23 Tore geschossen, zweitschwächste Offensive der Liga, dennoch 30 Punkte geholt, also letztendlich zählt wirklich nur das nackte Ergebnis und damit fährt Arminia in dieser Saison wirklich herausragend gut, das muss man so sagen.
Ja klar, die Effektivität ist da und was man natürlich auch noch sagen muss, habe ich ja auch schon mal hier im Podcast gesagt, da wiederhole ich mich natürlich auch, ich war ja damals auch gar nicht so kritisch, als Uwe Neuhaus entlassen wurde, weil ich da eben schon diese Abwehrspirale gesehen habe und auch keine Fortentwicklung, aber jetzt unter Frank Kramer, es ist schon ansehnlicher und es ist auch wirklich, sage ich mal, konsequenter, also man holt einfach mehr Punkte, jetzt seid ihr ja seit 4 Spielen ungeschlagen, meine ich, ne?
Ja, seit 4 Spielen ungeschlagen, also sprich jetzt 8 Punkte aus den letzten 4 Spielen, das ist wirklich sehr gut, auch wenn man eben auch bedenkt, dass die Konkurrenz, zu der wir sicherlich gleich noch kommen, in dem Zeitraum 0 Punkte geholt haben. Manche könnten jetzt schon erahnen, wer gemeint ist. Aber genau. Ja, du hast es gesagt, auch ich war natürlich skeptisch. Uwe Neuhaus erst entlassen. Gut, du hast es gesagt, man hat unter Uwe Neuhaus nicht wirklich Verbesserung oder ja auch fortschrittlicheres Spiel gesehen. Das hat alles doch wirklich gegen Ende stagniert. Ich war natürlich auch erst skeptisch, auch aus Fansicht, gerade wegen des Aufstiegs, den ja Uwe Neuhaus wirklich hervorragend geschafft hat. Und aber Frank Kramer überrascht und die Effizienz ist da und auch die Gegentore, die ja doch zuvor dann auch wirklich zahlreich dann auch mal fielen, die sind echt mal wieder abgestellt. Also ja, deswegen, also das passt derzeit wirklich sehr, sehr viel zusammen, das muss man so sagen.
Ja. Finde ich auch. Siegtorschütze Fabian Klos, der Mann für die wichtigen Tore und hat auch sonst ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ne?
Ja, doch. Also Fabian Klos, eine Legende in Bielefeld, das ist, denke ich, klar. Er hätte natürlich gestern noch das 2-0 machen müssen per Elfmeter, aber er ist natürlich enorm wichtig für Arminia. Ne? Also sowohl als entscheidender Spieler vorne, der auch mal Bälle festhält, der auch mal Bälle auf Rizzo Dorn oder auf Vogelsammer ablegen kann und eben aber auch immer wirklich zielstrebig ist in seinen Aktionen. Also ich hatte das ja auch gestern kurz angesprochen, der überall, wo er ist, er kann immer irgendwas rausholen aus der Situation und das ja. Macht ihn so wertvoll für Arminia und deswegen ist er auch wenn er nur 4 Tore geschossen hat jetzt nach 30 Spielen, das ist zu wenig für einen Bundesligaspieler, machen wir uns nichts vor, aber er hat seine anderen Qualitäten. Er ist Leader seit vielen Jahren in einer eingespielten Mannschaft und das ist wirklich super. Das muss man so sagen.
Ja, finde ich auch. Ich weiß ja noch, in der letzten Saison, da hatten wir auch die ein oder andere Diskussion, weil mir da der Fabian Klos wirklich sehr auf den Sack gegangen ist, als 96-Fan. Ne? Weiß ich noch genau, das Hinspiel bei uns hat er, glaube ich, auch 2 Dinger gemacht. Und in der zweiten Liga, also ich mochte ihn deswegen nicht, weil man natürlich mit 96 selber nach oben geschielt hat. Und er war da wirklich der absolute Erfolgsgarant. Und ich fand ja auch, dass er wirklich eine deutliche Schwächephase hatte, vor allem auch zum Schluss unter Uwe Neuhaus. Hat er immer gespielt, habe ich dann noch nicht mehr ganz nachvollziehen. Habe ich dir noch einmal gesagt, nächstes Spiel saß er noch auf der Bank und das hat ihm gefühlt gut getan, weil ich finde auch in den letzten Wochen, also natürlich, er war immer engagiert, das will ich nie absprechen, aber ich finde ihn auch spielerisch jetzt besser mittlerweile.
Ja, also sicherlich weiß ja auch Klos, worum es geht und natürlich kommen auch Schwächephasen mal vor, auch in einer Karriere von Fabian Klos und ich würde auch sagen, die Liga ist vielleicht eine zu hoch für ihn, aber er hängt sich wirklich für den Verein, für die Stadt, für das Umfeld, er hängt sich voll rein. Und gerade in den letzten Spielen, wo eben auch mehr geht, das merkt man dann auch, wenn die Punkte dann eben auch mal kommen, auch mal eben glücklich, dann läuft es irgendwie auch einfacher, habe ich auch das Gefühl bei Fabian Klos. Und der hat gestern wirklich doch wirklich die entscheidenden Akzente setzen können und das macht ihn wirklich so wertvoll.
Finde ich auch. Also für mich Fabi Klos der Spieler des Spiels, aber ansonsten mir auch noch sehr positiv aufgefallen. Ich bin ja mal ein Fan davon, auch mal Spieler zu nennen, auf die vielleicht nicht jeder achtet, sondern wo man ein geschultes Auge drauf werfen muss. Manuel Prietl, echt ein geiler Kicker auf A6, ne?
Ja, Manuel Prietl ist jetzt auch mittlerweile seit 4 Jahren in Bielefeld und anfangs hatte auch er sicherlich seine Startschwierigkeiten. Ich erinnere mich da auch zurück an die schwierige zweite Saison nach dem Aufstieg 2015 in die zweite Liga. Also das war ja nach dem Zweitliga-Abstieg 2014, da ist Arminia wieder direkt aufgestiegen und er kam dann eben eine Saison später. Auch so eine Umbruchphase. Norbert Meyer musste gerade gehen, dann kam Rüdiger Rehm, neuer unerfahrener Trainer. Und auch da hat er am Anfang wirklich nicht gut gespielt, aber mittlerweile unverzichtbar, muss man sagen. Er war auch einer der Garanten für den Aufstieg. Also im Mittelfeld ist er die absolute Bank. Sicherlich muss er auch in dieser Saison gucken, wo sein Platz ist. Auch natürlich der Bundesliga geschuldet, also des Niveaus der Bundesliga geschuldet, aber absolut unverzichtbarer Stabilisationsfaktor im Mittelfeld, das muss man so sagen.
Ja, finde ich auch, ist mir auf jeden Fall sehr, sehr positiv ins Auge gestochen. Ja. Tobi, wir werden nachher sicherlich noch auf die Arminia zu sprechen kommen, aber lass uns mal die Seite wechseln und zu Schalke schauen. War wieder ein Spiel, absolut harmlos. Am Ende eine Chance vielleicht von Kolaschinac, ansonsten war wieder gar nichts los bei Schalke. Ja, jetzt ist es Gewissheit auch für die Fans und alles, aber ich denke mal, ich weiß nicht, also Schadenfreude ist irgendwie nicht angebracht, oder?
Definitiv nicht. Das ist wirklich auch ein trauriger Tag für Bundesliga-Fans allgemein. Also ich meine, seitdem wir Bundesliga-Fans sind, seitdem wir Fußball kennen, seitdem wir die Bundesliga kennen und unsere Vereine ja auch kennen, Schalke war immer dabei und immer unverzichtbar und dass die jetzt einfach so weg sind, es hat sich im Laufe der Saison angebahnt, das hat jeder Fußballfan gesehen, aber es ist wirklich ein trauriger Tag für den Profifußball.
Ja.
Auf jeden Fall.
Finde ich auch. Also für den deutschen Profifußball kann man das nicht anders bezeichnen. Es ist auch wirklich ungewiss, ob sie nun direkt wieder hochkommen. Ich fand das, wir haben dann nachher noch alle Spiele, alle Tore geschaut und ihr werdet es ja sicherlich auch gehört haben. Wir haben das Interview noch von Gerald Asamoah gesehen. Das fand ich auch wirklich stark. Also sich dann nach dem Spiel vor die Kamera zu stellen, auch so emotional dazu stehen. Aber gut, vielleicht ist auch normal als Ex-Spieler, wenn man da so eine Verbundenheit hat, aber das war auf jeden Fall ein starkes Interview, oder?
Absolut, und man hat ja auch sichtlich gemerkt, wie schwer es ihm da wirklich auch gefallen ist. Und ja, die Schalker, sie haben wirklich echt einfach nur sehr, sehr viele Menschen enttäuscht und vor allem auch Menschen, die eigentlich wirklich, auch wie Gerald Asamoah, wirklich eine tiefe Verbundenheit zum Club über Jahre auch aufgebaut haben. Und dass sich dann jemand auch wie Asamoah dann da hinstellt, da hat er wirklich meinen Respekt und es war wirklich auch, man hat es ihm angemerkt, es war sehr, sehr schwierig.
Ja. Finde ich auch. Ja, wir haben ja auch heute noch einen guten Kommentar gelesen, wie ich finde, vom Tier-Online-Redakteur Dominik Siskovic, der ja auch schon hier Gast im Anschlusstreffer war und der mal aus seiner Sicht als Schalke-Fan das Ganze schildert. Und das ist ja schon wirklich hart. Ich meine, wenn ich das so ein bisschen vergleiche, ich weiß noch, vor 2 Jahren, als wir mit 96 abgestiegen sind, da hatten wir am Ende 21 Punkte und das war wirklich schon gruselig und grottenschlecht und wirklich, also das war wirklich eine Saison, ich weiß, da bin ich auch wirklich auswärts eigentlich jede Fahrt mitgefahren, 1-5 in Stuttgart verloren, jede Woche draufbekommen. Und diese Schalke-Saison, die toppt das dann ja nochmal um Vielfaches. Weil wenn ich mal überlege, wie häufig diese Mannschaft 0-3, 0-4 chancenlos verloren hat, das ist ja echt schon krass, ne?
Du kriegst da wirklich jede Woche die Gegentore nur so reingeballert. Und man weiß da auch gar nicht mehr als neutraler Fan, was man dazu noch sagen soll. Ja, ne? Weil richtig. Klar, man kann drüber lachen, man kann wirklich auch schadenfroh sein, aber letztendlich ist das auch wirklich mit sehr viel Galgenhumor verbunden. Und es ist schon wirklich erschreckend, wenn man sich Schalke-Spieler anguckt und man kann sie sich auch eigentlich gar nicht mehr angucken.
Ja, nee, also von Schalkes Seite auf jeden Fall nicht. Lass uns nochmal nach vorne schauen, was ja auch wichtig ist. Meinst du denn, Schalke kommt wieder in einem Jahr? Was ist deine Prognose?
Also in einem Jahr, es wird sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir sehen es ja auch am Hamburger SV. Ich versuche da immer so gewisse Parallelen zu ziehen zu Vereinen, die ja eigentlich mal wirklich für jahrelange Konstanz in der Bundesliga standen. Und wenn ich das so bei Hamburg sehe, die tun sich nach 3 Saisons immer noch schwer, wieder hochzukommen. Und ich weiß nicht, ob das für Schalke auch direkt so machbar sein wird. Und sicherlich muss da jetzt mal wirklich komplett, da muss alles auf den Kopf gestellt werden, wirklich alles auf den Prüfstand. Aber das ist ja auch bekannt, ne? Und deswegen mit Prognosen halte ich mich da lieber bedeckt. Ich glaube aber, dass es eine schwierige Saison wird für Schalke 04. Auch natürlich steht da auch die Versöhnung mit den Fans im Raum. Und klar, Schalke ist auch irgendwo anders und die Fans werden natürlich auch die Treue halten. Aber da ist so viel Vertrauen einfach verspielt worden. Es wird eine harte Saison und es werden harte nächste Jahre.
Ja, das denke ich auch. Natürlich im nächsten Jahr musst du halt vor allem auch aufpassen. Klar, das große Ziel muss der Wiederaufstieg sein. Du kannst es dem Umfeld auch Schalke, du kannst es nicht anders vermitteln. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht das zweite Kaiserslautern wird und auf einmal ganz durchgereicht wird. Ne? Und also mit dem aktuellen Kader, das wird ja auch immer gesagt, aber das ist ja wirklich so, auch wenn man ein bisschen die zweite Liga sich da auskennt, da wird das in der zweiten Liga nichts. Ne? Also mit dem aktuellen Kader, mit dieser Mannschaft, glaube ich, wärst du auch in der zweiten Liga unten drin, oder was meinst du?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich könnte man das denken, aber ich weiß auch noch, mir ist das aufgefallen bei uns, wir schauen uns ja auch gemeinsam Schalker Spieler an, was wir ja auch oft betont haben, das sind doch eigentlich Spieler, die standen doch auch mal für guten Fußball.
Ja.
Und auch ein Paciencia aus Frankfurt geliehen, der hatte doch auch keine schlechte Saison. So. Ja. Und man hat doch jetzt auch viel versucht mit neuen Spielern, Kolasinac, mit dem Hunter, der aber leider nicht so viel gehuntet hat jetzt auch in letzter Zeit. Aber
ausgehuntet.
Ja, vielleicht kann man so sagen. Aber ich frage mich da immer so, da müsste doch eigentlich, da hätte doch wirklich irgendwie schon mehr drin sein müssen. Aber ja, ich glaube, mit dieser Einstellung und mit dieser fehlenden, mit diesem fehlenden Kopf einfach, der ist ja gar nicht da auf dem Platz. Die sind mental tot und wahrscheinlich, wenn sie da einmal in diesem Strudel sind, die kommen nicht mehr raus und vielleicht wäre es auch in der zweiten Liga sehr, sehr schwierig geworden.
Ja, denke ich auch. Also was für mich ein Rätsel ist, ich kann es mir einfach nicht erklären, dass Spieler wie ein Omar Mascarell, der eigentlich in Frankfurt schon funktioniert hat und der ja auch auf Schalke schon gute Zeiten hat, oder auch ein Stambouli, über den wir auch gestern auch wieder gesehen haben. Also was ist mit diesen Spielern los? Also das ist ja wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen. Stambouli am Wochenende gegen Freiburg ein Riesenbock. Jetzt beim Tor letztendlich da von Klos wieder auswackeln. Also es ist irgendwie unerklärlich, warum diese Spieler auf einmal so neben sich stehen. Ne?
Es ist wirklich unerklärlich und ich habe da dieses Schema von gestern im Kopf. Es war ja wirklich so, langer Ball von hinten, irgendwie auf den Hunter. Der macht ihn schon fest und legt ihn wahrscheinlich ab. Aber der lange Ball ist dann zu lang.
Ja.
Der geht dann ins Aus und dann ja, kann sich den Ortega zum Abstoß, das war wirklich 3-4 Mal in der ersten Halbzeit besonders zu sehen. Also wirklich ein groteskes Aufbauspiel, das muss man so hart sagen. Ja,
eigentlich gar kein Aufbauspiel, ne?
Es ist gar kein Aufbauspiel gewesen und das, ja, ich frage mich auch, was da wirklich eigentlich in der Kabine vor sich geht.
So, ja. Ne? Um vielleicht nochmal so ein, zwei positive Personalien zu nennen, das ist ja vielleicht auch mal ganz gut, wenn man ja alles negativ redet. Lichtblicke für mich immer noch Harit. Haben wir gestern auch drüber geredet, der, wie ich finde, immer noch viel probiert, der viel kann am Ball. Und als er reinkommt, ist Salif Sané.
Ja, Salif Sané, also da haben wir uns ja auch gefragt, wieso spielt er nicht von Anfang an? Ja, sicherlich lange Verletzung, das ist klar gewesen. Aber da hat auch unsere Innenverteidigung um Pieper und Nilsson, die haben da dann auch auf einmal keine Duelle mehr gewonnen. Also vorher war das leicht und locker möglich, aber auf einmal, kamen diese Ballgewinne da in der Luft nicht mehr zustande. Und da hat sich auch Arminia in Überzahl auch noch ein bisschen, ja, also ich sehe das ja immer besonders kritisch aus Arminias Sicht, immer dann auch noch ein bisschen hinten reindrängen lassen. Und das wirkte dann so, ach Leute, jetzt, ne, aber jetzt strengt euch nochmal an und ne, bringt jetzt irgendwie diesen Sieg rüber. Aber klar, also auch Sané, Harit, ja, den ich jetzt nicht so sehr beobachtet habe in der laufenden Saison, muss ich sagen, der kann sehr viel am Ball, das würde ich genauso sehen. Und klar, der versucht es dann mit Einzelaktionen, aber
kriegt das, die Mitspieler das, auch nicht.
Ja, die Mitspieler sind nicht die kann er nicht in Szene setzen, dann kommt ein Ball wird zu weit gespielt. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, aber in der Summe ist das halt wirklich jetzt der Abstieg, man muss es so sagen. Diese einzelnen Ballverluste, dieses Kopf nach unten, diese fehlende Mentalität, da kommt eins zum anderen, das ist einfach so.
Ja, natürlich auch viele verletzte Spieler, wo sicherlich auch Werner Leutert seinen Anteil dran hat, ne?
Ja, da muss ich mir auch ein wirklich lautes Lachen verkneifen. Nein, also auch da, ne? Ich meine, du sagst es, so viele Spieler verletzt und auch dann wirklich langwierige Verletzungen. Ne? Ja. Sané mehr oder weniger eine ganze Halbserie raus. Auch ein Marc Uth immer mal wieder verletzt, meine ich. Ja. Und auch natürlich Paciencia ewig ausgefallen. Der Hunter wurde ja eigentlich verpflichtet, um Tore zu machen. Hat jetzt eins gemacht in Leverkusen. Aber müssen wir auch ehrlich sagen, hat jetzt der Effekt ist auch wirklich direkt nach mehreren Wochen schon verpufft. Ne?
Kolaschinac wirkt mir auch irgendwie immer nicht ganz fit. Ich weiß nicht, wie es
geht, aber 100% sehe ich den irgendwie auch nicht. Richtig, das verstehe ich aber irgendwie gar nicht. Also klar, ich habe den in England jetzt auch nicht spielen sehen, aber der wirkt ja eigentlich, oder er hat ja zumindest auch angedeutet im Spiel dann gegen Hoffenheim, dass er ja für irgendwie Robustheit und auch Wille und auch Mentalität steht. Aber auch er ist dann irgendwie auch in den letzten Wochen mehr oder weniger mit der gesamten Mannschaft untergegangen und hat die Mannschaft als Kapitän wohl auch nicht mehr mitreißen können.
Ja, genau. Ja, also das auf jeden Fall zu Schalke 04. Mich würde es natürlich wahnsinnig freuen jetzt beim Abstieg, wenn man irgendwie Salih Sané dazu überzeugen könnte, zurück zu 96 zu kommen.
Also aus eurer Sicht würde ich sagen, klar, versucht das, leitet das in die Wege. Ich glaube, er könnte euch sicherlich helfen für die nächste Saison.
Absolut.
Bleibt spannend und
ob er das macht, ist natürlich die andere Frage, aber ich bleib dabei, ne? Wenn diese vielen Verletzungen nicht gewesen wären, natürlich wenn, wäre es anders gelaufen und da muss man halt kritisch hinterfragen, woran das liegt. Das wird Schalke auch machen, du hast gesagt, da wird mit Sicherheit jetzt alles auf den Prüfstand gestellt und kann man gespannt sein, denke ich mal, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Im Dienstagabend gibt es dann ja noch zwei Spiele, über die wir aber, denke ich mal, gar nicht mal so viel sagen müssen. Also Frankfurt schlägt den FC Augsburg mit 2-0.
Ja, war mehr oder weniger erwartbar, obwohl man ja zumindest aus Frankfurter Sicht die Befürchtung hätte haben können, dass nach der 0-4-Klatsche am vorherigen Samstag in Gladbach, dass die Frankfurter quasi dasselbe Schicksal ereilt wie noch die Frankfurter nach der Bekanntgabe, dass ja Rose ab der kommenden Saison... dass dann Rose ja eben wechselt zu Dortmund.
Ja.
Da hatte ich so wieder dieses Szenario auch für die Frankfurter im Hinterkopf. So, nicht, dass sie da irgendwie noch was anbrennen lassen, aber ich glaube, auch vor allem, weil ja Augsburg wirklich, die holen auch nicht mehr viele Punkte. Mhm. Und das, was ich wirklich spielerisch von denen sehe, ist auch nicht wirklich, wirklich gut. Und auch, ja, da wirkt es auch sehr, sehr planlos, finde ich. Die Taktik wird mir da auch nicht ersichtlich bei den Augsburgern. Deswegen aus Sicht der Frankfurter ja verdienter, ungefährdeter 2-0-Sieg. Ja. Also sogar, klar, Finn Bogason hat da den Elfmeter kläglich vergeben. Aber gut, vielleicht geht dann das Spiel auch nochmal anders aus. Ich meine, ich hatte den 2-1 getippt. Aber letztendlich die Frankfurter Eintracht auf dem besten Weg in die Champions League.
Ja, denke ich auch. Da reden wir natürlich gleich auch nochmal in Bezug auf Borussia Dortmund drüber. Aber was ich nochmal bei Augsburg relativ krass finde, ich meine, die stehen ja auch noch unten drin, haben jetzt 33 Zähler, also 3 vor der Arminia und 3 vor Werder. Und 8 Veränderungen hat Heiko Herrlich dort ins Rennen geschickt, ne? Weil das Spiel gegen die Arminia am Wochenende natürlich auch von beiden Seiten sehr, 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 sehr schwach war, beziehungsweise für Bielefeld war es in Ordnung. Augsburg wollte sicherlich dort den Dreier. Und ja, hat da 8-mal geändert und Augsburg war natürlich auch etwas stärker als in den letzten Spielen, aber reicht dann eben nicht. Und du hast es angesprochen, also sie spielen die ganze Saison schon einen sehr, sehr unansehnlichen Fußball. Wenn sie Spiele gewinnen, ist das eigentlich mehr Glück als Verstand oder eben, dass der Gegner noch schlechter ist als die Fuggerstädter. Ja, und dann wird es eben nochmal eng und für Augsburg kann es eben nochmal richtig eng werden. Und nochmal kurzer Ausblick auf die nächste Woche am Freitag, FC Augsburg gegen den 1. FC Köln. Das ist natürlich ein richtiger Schlager, ne? Wenn Augsburg das Ding verliert, ey, dann will ich nicht in Heiko Herrlichs Haut stecken.
Ja, absolut. Und was mich jetzt gerade gewundert hat, mit Blick auf die Tabelle, wie eigentlich Augsburg so viele Punkte holen konnte. Aber dann hast du es ja auch schon gesagt, mit diesen Siegen in Spielen, wo sie nicht mal überlegen waren. Ich erinnere mich da aus Arminia-Sicht vor allem an das Hinspiel gegen uns. Bis zur 86. war das auch ein ähnliches 0-0. Also vom Spaßfaktor und vom wirklich... Faktor des sich anschauens, richtig, war es genauso, so ein Spiel wie jetzt am vergangenen Samstag.
War übrigens damals auch in der englischen Woche, ne?
Richtig, genau, es war unter der Woche und dann Joel Leo, kommt da in der 86. an und marschiert durch und macht dann das 0-1. Ja, es ist interessant, also natürlich die Augsburger wirklich, aber ich hatte das, meine ich, auch gesagt vor ein paar Wochen, von den Augsburgern hört man irgendwie gar nichts.
Ja.
Also die sind ja auch nicht mal präsent.
Richtig, die waren irgendwie die ganze Saison irgendwie so auf Platz 11, 12. Es ist halt irgendwie alles in Ordnung von den Punkten her, spielerisch nicht. Denn ich denke zum Beispiel auch natürlich, dieses Spiel gegen Gladbach kommt einem da sofort in den Sinn. Aber auch dieses Sonntagnachmittagsspiel in Mainz, wo man dann am Ende 1-0 gewinnt durch einen Riesenpatzer von Robin Zentner, dem Mainzer Torwart. Und auch da hat man das Spiel dann eben nur gewonnen, weil man sehr, sehr viel Glück hatte. Ja, und jetzt muss man halt aufpassen, dieses Glück hast du jetzt anscheinend in den letzten Wochen nicht mehr. Und dann kann es eben nochmal richtig eng werden. Ne? Vor allem Hertha, können wir ja auch nochmal kurz drüber sprechen. Ne? Was ist mit Hertha los? Also das ist ja so ein bisschen so eine Variable. Die haben jetzt 28 Spieltage, haben 2 weniger als die anderen Teams da unten. Und ich weiß nicht, also ich bin schon der Meinung, musst du ja immer sozusagen als Vereinsmitglied von Arminia Bielefeld oder von Werder Bremen rechnest, dann musst du eigentlich mit dem Worst Case rechnen. Und das bedeutet, dass Hertha 6 Punkte holt. So, und dann hätten sie 32 Punkte, was bedeuten würde, dass die Arminia auf 16 rutschen würde, Bremen auf 15 und dann wäre auch noch der FC Augsburg 3 Punkte vor Platz 16. Also, das ist jetzt natürlich sehr viel Rechnerei, ich weiß. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, aber raus sind die auch noch lange nicht, ne?
Raus sind sie noch lange nicht und klar ist ja auch dadurch der Abstiegskampf, da sind Mannschaften eigentlich jetzt noch mittendrin, die wirklich vor ein paar Spielen noch gar nicht wussten, dass sie da nochmal für in Frage kommen würden. Und allein deswegen sind wirklich noch sehr, sehr brisante Wochen liegen da vor uns. Es bleibt nach wie vor höchst spannend. Ja. Und klar, die Hertha, man darf sie nicht unterschätzen, vor allem auch aufgrund ihrer individuellen Klasse. Deswegen auch wirklich noch viele direkte Duelle da unten im Keller. Es bleibt spannend.
Ja, absolut, genau. Auf Werder gehen wir natürlich gleich auch noch ein, aber lass uns erstmal den Dienstag komplettieren mit den Bayern. Und ja, würde ich sagen, Glückwunsch zur 9. Meisterschaft in Serie, oder?
Ich würde es auch so unterschreiben. Und ja, da ist jetzt wirklich nicht mehr dran zu rütteln. Auch eben, ja, weil Leipzig in Köln Federn gelassen hat. Der FCB versucht ja auch so ein bisschen aus ihrem persönlichen Blues herauszukommen, also da um die Posse mit Hasan Salihamidžić und Hansi Flick. Das war ja auch ein ewiges Theater in den letzten Wochen. Und aus Sicht der Bayern, man strebt ja vielleicht da doch irgendwie Versöhnung an. Und ich denke, die Mannschaft will auch Hansi Flick nochmal zeigen, jetzt in den nächsten Wochen, dass sie voll hinter ihm stand und will sich auch irgendwo belohnen für die gesamte Zeit. Und das hat man, denke ich, auch in diesem Spiel gesehen. Klar, Robert Lewandowski hat da schon gefehlt, würde ich auch sagen. Also dann, ich meine, an manchen Stellen hatten wir auch gedacht, ja, wenn Lever jetzt hier da wäre, dann würde es wahrscheinlich jetzt 3-4-0 stehen.
Ja.
Sicherlich, aber ungefährdeter 2-0-Sieg. Ich denke, das kann man so sagen.
Genau, oder? Vor allem stark angefangen, schnell 2 Tore gemacht, dann wurde Leverkusen ein bisschen stärker. Leverkusen hat ja auch Lothar danach noch wieder schön gesagt bei Sky, den wir beide übrigens sehr, sehr schätzen.
Ja.
Der hat dann natürlich auch nochmal gesagt, dass Leverkusen so ein bisschen die Anfangsphase verpennt hat. Ansonsten waren die eigentlich ganz gut drin im Spiel, hätte man vielleicht auch nochmal was mitnehmen können. Aber gut, wenn du nach 15 Minuten 0-2 in der Allianz Arena hinten liegst, hast du schlechte Karten, obwohl Leverkusen eigentlich immer ganz gut ausgesehen hat dort in München. Aber dein Tipp, werden die Bayern am Samstag in Mainz die Meisterschaft wirklich dann fix machen, endgültig?
Ja, ich denke, sie machen es. Und wie gesagt, Versöhnung für alle,
ja.
Meisterschaft für alle, ja, einfach für den Seelenfrieden.
Genau, dann ist die Saison ja auch relativ ja. Abgehakt. Natürlich Lewandowski, muss man nochmal schauen, ob er nochmal wiederkommt auf die letzten 3 Spieltage dann, um seinen Rekord da zu brechen.
Also ich muss sagen, ich vor ein paar Wochen, als er sich noch nicht, also vor der Verletzung, da habe ich es ihm natürlich wirklich gegönnt und ich dachte auch, komm, jetzt mach das in dieser Saison. Und natürlich, ich gönne es ihm auch weiterhin. Ich will auch, dass dieser Rekord irgendwie geknackt wird von ihm. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich denke, das wird dann doch schwierig werden, nach der Verletzung dann wieder vielleicht so zurückzukommen, dass er dann noch mehr als 5 Tore erzielen wird.
In 3 Spielen vor allem, ne?
Ja, aber wer, wenn nicht Robert Lewandowski?
Richtig.
Also, wenn das einer schafft, dann vielleicht noch er, aber... Absolut. Ob das jetzt wirklich noch so unbedingt notwendig ist, ich meine, die EM steht ja auch vor der Tür.
Es geht vielleicht nichts mehr, ne?
Vielleicht will er es jetzt auch erstmal ausklingen lassen, die Saison, und dann für die EM, für Polen nochmal voll angreifen.
Ja, wäre auf jeden Fall verständlich. Ja, Tobi, ich würde sagen, wir wechseln zum Mittwoch rüber. Es sind ja auch nochmal 4 Spiele, gab ja jetzt 8 Spiele erst. Das Spiel Freiburg gegen Hertha wird natürlich dann noch nachgeholt im Olympiastadion. Aber lass uns doch mal anfangen mit dem, wie ich finde, irgendwie unspektakulärsten Spiel, VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. 1-3.
Ja, also aus Sicht der Stuttgarter, ich glaube, die Saison trudelt jetzt noch aus. Weder im Abstiegskampf, das sowieso nicht, die ganze Saison über eigentlich sehr konstante Leistungen, auch wirklich mit dem Abstieg zu Recht nichts zu tun. Aber nach oben, klar, Europa steht ja auch noch ein bisschen mit der Conference League im Raum. Aber ich denke, das wird dann doch wohl eher schwierig. Von daher, klar, die Stuttgarter, wir haben es ja heute auch im Spiel gesehen, gegen sehr starke Wolfsburger. Also ne, Wolfsburg wirklich eine absolute Top-Mannschaft. Das hat man, denke ich, wieder heute gesehen. Verdienter 3-1 Erfolg aus meiner Sicht. Vor allem in den letzten 20 Minuten haben die Wolfsburger das doch echt austrudeln lassen. Und haben ja auch dann auch noch viel gewechselt. Ich meine, 1-0 Schütze Schlager wurde ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob Wout Weghorst ausgewechselt wurde, aber es wurde ja auch viel gewechselt. Von daher ungefährdeter 3-1 Sieg der Wölfe.
Ja, absolut. Kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Kann man natürlich nur sagen, Wout Weghorst macht wieder ein schönes Kopfballtor. Finde ich immer Wahnsinn, wie er dort vor Waldemar Anton noch vorspringt, wie er sich wie er den Körper reinstellt. Er hat natürlich auch Glück, dass er durch die Hosenträger von Kobel geht. Aber generell, der VfL Wolfsburg, haben wir vorhin auch drüber geredet, allein diese Mittelfeldzentrale und das ist immer so das Herzstück einer Mannschaft, wenn die funktioniert, dann kannst du es eigentlich gut auf außen übertragen, finde ich immer. Und was man da so für geile Kicker hat, nenne ich jetzt mal einen Yannick Gerhardt, nenne ich einen Maxi Arnold, Xaver Schlager, auf der Bank kannst du noch mit Gila Vogi den eigentlichen Kapitän sitzen. Das ist schon krass, was da an Qualität vor allem sitzt. Ne?
Absolut, und Wout Weghorst steht auch immer da, wo er stehen muss. Er hat jetzt auch mittlerweile über 20 Saisontore erzielt und sicherlich, er ist da auch ein Eckpfeiler neben der Mittelfeld-Schaltzentrale, du hast es angesprochen. Richtig. Und der Gesamtmix macht es eben bei den Wölfen. Auch die stabile Abwehr um Brooks und Lacroix, wie ich finde, klar, in Frankfurt zuletzt auch ein bisschen geschwächelt auch, klar, mit den 4 Gegentoren. Aber wenn man das auf die gesamte Saison bezieht, ich meine, 30 Gegentore, das ist laut meiner Rechnung hier die zweitbeste Abwehr der Liga.
Ja. Lange Zeit war sogar die beste. Und jetzt hat man ja in den letzten, also wenn man dieses Spiel wegnimmt, in den letzten beiden Spielen gegen die Bayern und in Frankfurt 7 Gegentore bekommen. Ne?
Ja, genau. Also, das waren dann wirklich die entscheidenden Spiele, wo es dann wirklich zu viele Gegentore waren. Auch letzten Samstag, meine Castells, 2 sehr unnötige Fehler.
Ja.
Wo ich mir auch denke, normalerweise passieren die ihm nie. Heute ja auch den Elfer gehalten, muss man ja auch sagen. Also Castells auch da sicherlich ein wichtiger Bestandteil der Wolfsburger Mannschaft. Und in der Summe ergibt das eben wirklich dann die zweitbeste Defensive und das auch völlig zu Recht mit dem dritten Platz für die Champions League.
Richtig. Also wie ist deine Meinung? Schaffen Wolfsburg und Eintracht die Champions League und dann natürlich jetzt die Überleitung zu Dortmund oder packt Dortmund das noch?
Ja, also angesichts der doch starken Konstanz der Wölfe würde ich sagen und... Das werden wir ja gleich nochmal ausführlicher erwähnen. Mats Hummels, gelb gesperrt seit heute.
Richtig.
Ich glaube, die Wölfe und die Eintracht lassen da nichts mehr anbrennen.
Ja, vor allem jetzt das direkte Aufeinandertreffen am nächsten Wochenende natürlich in Wolfsburg. Klar, du hast es vorhin auch angesprochen, Dortmund sieht eigentlich immer gut aus gegen den VfL. Aber dieses Jahr in Wolfsburg glaube ich jetzt nicht, dass Dortmund dort was reißt. Also auch die Leistung heute, 2-0 am Ende gewonnen, hört sich jetzt erstmal souverän an, war aber alles andere als souverän, ne?
Ja, also man hatte ja das Gefühl, dass Union Berlin, also nein, das Gefühl hatte man nicht, aber man hat es ja gesehen, die Berliner haben den Ball, die Dortmunder warten ab und kontern und ist ja eigentlich eher untypisch für ein Dortmunder Heimspiel und die Berliner haben viel investiert heute, aber sind nicht belohnt worden. Ich meine, da auch nochmal wirklich den Freistoß von Kruse oder ich weiß nicht, wer es war, aber an Kruse. Den Innenpfosten oder auch in der ersten Minute Ingwarzen, ich meine an die Latte, da hatten die Dortmunder auch sehr, sehr viel Glück und an schlechten Tagen kannst du so ein Spiel dann auch unentschieden spielen oder vielleicht sogar verlieren, aber ja, letztendlich ein 2-0 Erfolg, der vielleicht dem BVB nochmal Auftrieb geben wird für die nächsten Spiele, aber ich denke, die Aufholjagd kommt zu spät.
Ja, denke ich auch. Haaland wieder einen Elfmeter verschossen, ist nicht seine Disziplin, ne?
Scheint mir auch nicht so zu sein, dass das seine Disziplin ist, aber dann natürlich per Nachschuss dann noch erzwungen, das Ganze. Aber die Dortmunder, das ist ja auch die Sache, ne? Die Saison über sehr unkonstant, sehr schwankende Leistungen und eben auch in den direkten Duellen dann oft unterlegen. Ne? Also klar, gegen Leipzig geht es noch, aber gut, das ist ja im Grunde mehr oder weniger egal, dieses Duell, aber auch gegen die Bayern, aber auch eben gegen die Eintracht doch zuletzt. Und ja, man lässt zu, man hat zu viele Punkte liegen lassen, auch durch, ja, der Trainerwechsel war ja dann auch nach dem Stuttgart-Spiel, nach der 1:5 Niederlage. Und diese Saison stimmt es nicht so wirklich für den BVB.
Ja, finde ich auch. Und man muss natürlich auch nochmal ehrlich sagen, also ich fand das von Didi Hamann ganz gut, was er in der Halbzeitpause gesagt hat. Der Elfmeter war ein absoluter Witz und ich finde es auch gut, es klang auch so, dass das Verständnis von ihm als auch irgendwie völlig aufgebaut ist für den Videoassistenten, weil ich meine, Alex Feuerherd von Colinas Erben, der natürlich immer eingeschaltet wird von Sky, der Experte, der Schiedsrichter-Experte, versucht das dann noch zu, hat dann noch versucht, wie man das irgendwie retten kann und hinbiegen kann, dass es doch ein Elfmeter ist, aber also jetzt mal wirklich, das hat doch nichts mit einem Elfmeter zu tun, ne?
Also die Szene kam ja, also wurde ja gezeigt in der Konferenz und meine erste Reaktion war auch, also wo war da jetzt der Kontakt? Den habe ich auch nicht so gesehen. Sicherlich war es dann auch vielleicht klug eingefädelt von Marco Reus. Aber dass das wirklich ein Elfmeter ist, das war mir dann doch auch ein Rätsel. Und ich kann da wirklich auch an Didi Hamann wirklich auch in dieser Vehemenz verstehen.
Ja,
absolut.
Absolut. Und ja, das ist schon sehr, sehr bitter für Union am Ende, ne? Weil wenn du so einen Elfmeter kriegst, für mich sogar eine gelbe Karte für Reus eigentlich, weil es für mich eine Schwalbe ist, sich so fallen zu lassen und dann einen Elfmeter zu fordern.
Ja, klar kann man auch drüber diskutieren. Da weiß ich nicht, ob es wirklich eine gelbe...
Vielleicht war ein kleiner Kontakt da, hat man irgendwie gehört, irgendwie vom Oberschenkel aus oder vom Knie aus von Andreas Lute, aber...
Mir ist es auch zu kleinteilig in diesem Moment und ich hätte, glaube ich, auch in der ersten Reaktion als Schiedsrichter niemals auf den Punkt gezeigt, aber ja... Jetzt ist es so und die Dortmunder können sich über einen 2:0-Sieg freuen.
Genau, absolut. Ja, dann machen wir mal weiter. Apropos 2:0-Sieg, nach denen sah es auch für die Borussia aus Mönchengladbach aus, für die andere Borussia, denn man lag zur Pause natürlich 2:0 vorne in Sinsheim und verliert am Ende noch 3:2. Verrücktes Spiel, ne?
Absolut, aber ja gut. Also die Gladbacher haben in der ersten Halbzeit, meine ich, auch nur 2 Chancen gehabt, gefühlt. Also ja, es war zumindest so ersichtlich, bei dem, was man jetzt so sehen konnte in der Konferenz. Und die TSG hat sich nicht aufgegeben, hat an sich geglaubt. Und auch da war es ja wichtig, wenn wir auf die Tabelle gucken, 35 Punkte. Hätte man das heute verloren gegen Gladbach, dann wäre auch die TSG Hoffenheim noch mittendrin im Abstiegskampf.
Ja, so natürlich. Ich finde es ja ein bisschen schade, weil Hoffenheim natürlich, man kennt mich und man weiß auch, was ich für Einstellungen zum Fußball habe. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ein Verein wie die TSG absteigen würde, aber da werde ich wohl meine Hoffnung auf nächstes Jahr verjahren müssen, oder?
Ja, also ich denke, das wird auch so schnell nicht passieren. Ich meine, vor ein paar Jahren waren sie ja auch mal in der Relegation. Da war sogar auch noch Sven Schiplock bei der TSG. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Ja, ja.
Auch im letzten Spiel 2:1 in Dortmund gewonnen und sich dadurch in eine Relegation gerettet. Ja, aber klar, also ich kann deine Sicht da voll verstehen. Also ehrlich gesagt, die TSG Hoffenheim interessiert mich einfach nicht so wirklich, dass ich da wirklich genau sagen kann, ja, die sollen runter oder die sollen in die Champions League, was auch immer. Die
sind halt da.
Ja, sind halt da und irgendwie, ja.
Ich nehmen Platz für einen kleinen Bundesliga-Verein eigentlich.
Mich interessieren sie nicht wirklich und ich kann da nicht so wirklich viel zu...
Absolut.
Zur TSG sagen,
aber zur Leistung heute muss man natürlich nochmal sagen, echt stark. Kalle Schabik vor allem in der zweiten Halbzeit 2 Tore vorgelegt. Macht er gut, ne? Und Kramaric trifft auch mal wieder doppelt.
Ja, und Kramaric hat jetzt auch mittlerweile 15 Saisontore, füllt sein...
Ich meine 16 sogar, ne?
16 füllt sein Konto jetzt auch wieder auf. Und ja, die TSG ist auch ab und zu eine Wundertüte, muss man vielleicht auch mal nochmal betonen.
Hm.
Die Niederlage im Januar auf Schalke 0:4. Klar, auch sehr, sehr viele Verletzungspech, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
auch Hoeneß stand vor der Entlassung, meine ich, dann.
Also hat man mal gemunkelt, ja.
Richtig. Aber klar, die TSG hat sich nicht aufgegeben und hat das Spiel dann noch zu ihren Gunsten entscheiden können.
Genau. Und jetzt 6 Punkte gegen Mönchengladbach geholt, ne? Also
Respekt.
Wirklich schon, schon relativ stark.
Und Gladbach, da geht es für uns ja am Wochenende hin, da... Bin ich dann auch mal gespannt.
Ja.
Vielleicht können wir da auch was mitnehmen. Ich bin gespannt.
Schauen was ich mal. Ganz interessant finde, wenn ich jetzt so mir die Spielweise von Marco Rose anschaue, auch bei Mönchengladbach. Ab Sommer ist er ja bei Dortmund dann Coach. Was meinst du? Was ist dein Gefühl? Meinst du, das könnte passen?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich hab mir genau diese Frage vor allem nach der Niederlagenserie vor einem Monat gestellt. vor allem aus Dortmunder Sicht, so, was will man mit Marco Rose, also ohne das jetzt böse zu meinen, klar, man hat sich vor der Niederlagenserie dafür entschieden, ihn zu holen und klar, er steht für frischen Offensivfußball und sicherlich kann er den auch mit der Borussia aus Dortmund spielen, aber ob es dann wirklich auch reicht, diese Überziele wie Champions League oder eben auch dann mal die Meisterschaft, die erträumt man sich ja immer noch in Dortmund, ob es dafür letztendlich dann irgendwann mal reicht, schwer zu sagen aus meiner Sicht und ich weiß nicht, ob Rose wirklich der richtige Mann ist für den BVB.
Ja, ich bin mal gespannt. Das ist momentan so ein bisschen eine Diskussion, wie das laufen wird. Also von den Anlagen her, ich meine, Rose ist ja auch in der RB Salzburg-Schule, meine ich, groß geworden. Und deswegen kann ich mir halt schon vorstellen, was das klappt, weil da bekommst du ja, sag ich mal, injiziert, dass man offensiven Fußball spielt. Und dafür hat er natürlich auch coole Spieler bei Dortmund, wenn er in Haaland bleibt. Was natürlich schwierig wird, wenn man die Champions League nicht erreicht. Deswegen ist das, denke ich mal, ganz wichtig. Aber ja, warten wir mal ab. Man muss natürlich jetzt erstmal sehen, Mönchengladbach jetzt auf Platz 7. Da hat natürlich heute eine riesengroße Chance vertan, ne? Weil Leverkusen hat verloren und mit einem Sieg hätte man nochmal wirklich richtig ranrutschen können an die Europa League. So bleibt man auf dem Conference League Rang 7, die man sicherlich auch nehmen würde, wäre besser als gar nichts, aber ist natürlich, eigentlich will man natürlich in die Europa League, ne?
Ja, also das denke ich auch, ist aus Mönchengladbacher Sicht dann doch enttäuschend, dieses Ergebnis heute. Zumal die letzten Wochen dann ja doch wieder etwas besser waren, auch vor allem letzten Samstag beim 4:0 über Frankfurt. Sicherlich ärgerlich, dass sie das 2:0 nicht gewinnbringend ummünzen konnten.
Ja, absolut. Ja, Tobi, dann würde ich sagen, runden wir das Ganze mal ab mit dem letzten Spiel des Tages und das hat es natürlich nochmal richtig in sich gehabt. Werder Bremen gegen Mainz 05, knapper Sieg für die Mainzer und natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sieg, ne?
Ja, es ist wirklich sehr wichtig und auch da, ich sagte das ja vorhin, diese Frage, ja, landen jetzt die Kölner unten oder die Mainzer? Ich glaube, darüber streiten sich viele Geister in diesen Wochen und ich meine auch du sagst ja, die Kölner siehst du eher oben als die Mainzer, aber die Mainzer, ja, auch trotz des wirklich schwierigen Programms, sie sind in einer verdammt guten Position jetzt, ne, durch diesen 1:0-Sieg und vor allem auch wenn man die letzten Minuten gesehen hat, das war dann auch klar, viel, viel Kampf, viel Abwehrschlacht, viele Bälle hinten rausklären, aber in der Summe, sie schaffen es einfach wirklich, die Ergebnisse auch zu liefern.
Ja.
Und deswegen ein enorm wichtiger Sieg für die Mainzer und klar, die Bremer, die nach dem Sieg bei uns vor anderthalb Monaten kommt da auch nicht viel, muss man sagen.
Ja. Finde ich auch. Also erstmal noch natürlich nochmal zu Mainz. Klar, man hat sogar noch ein Spiel weniger. Man hat dieses Spiel gegen die Hertha noch in der Hinterhand, wo man dann auch mal schauen muss, was das wird, wie viele Punkte man dort holt. Aber ansonsten spielst du jetzt erstmal gegen die Bayern, wo du eigentlich jetzt erstmal ja nicht von Punkten ausgehst, vor allem, weil es ja für die Bayern auch noch um was geht. Die wollen jetzt ja Meister werden. Und dann hast du, meine ich, noch Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund. Also wirklich drei Höchstkaliber. Das heißt, wahrscheinlich sind diese Punkte, diese 31 Punkte, die man bisher hat, wahrscheinlich sind die auch notwendig, ne?
Absolut. Und wird bis zum Ende sehr, sehr knapp werden. Deswegen umso besser, dass sie genau diese wichtigen Spiele jetzt holen. Das Nachholspiel gegen Hertha, das wird sicherlich auch höchst spannend.
Hm. Ja.
Es bleibt auch zu warten.
Genau, ja. Ich bin mal gespannt. Also es ist sehr, sehr eng im Keller und Werder Bremen, das ist natürlich, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, leichte Schadenfreude ist dort im Gegensatz zu Schalke 04 schon zu erkennen, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil ich weiß noch genau, vor ein paar Wochen nach dem Spiel Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld, was wir auch zusammen geschaut haben, wo Bremen dann glücklich 2:0 gewonnen hat, auch da haben sie, wie ich finde, wirklich überhaupt keine gute Leistung gebracht, haben glücklich gewonnen, Bielefeld war besser und ja, jetzt nach 30 Spieltagen ist man wieder richtig unten drin in der Verlosung, ne?
Ja.
Man hat sich zu sicher gefühlt.
Also, siehe da, jetzt sind wir auf einmal punktgleich. Das hätten die Bremer nicht erwartet. Und ich möchte jetzt ja auch nicht zu subjektiv werden gegenüber Bremen oder wem auch immer. Aber ich dachte mir damals auch so, das kann doch nicht sein eigentlich, dass die jetzt hier gewonnen haben. Und natürlich, damals war ich noch viel pessimistischer. Auch dann nach diesem Spiel, weil, danach die Woche ging es nach Leverkusen.
Mhm.
Und da habe ich jetzt auch nicht mit Punkten gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber gut, wir hätten dann die Phase erwischt, wo wirklich Leverkusen noch mit in den letzten Zügen von Peter Bosch Trainerhandschrift dann zu erkennen war. Und da konnten wir dann doch wirklich drei Punkte entführen. Und deswegen war es dann okay. Aber nach dem Bremen-Spiel war ich dann doch wirklich auch so ein bisschen down, muss ich sagen. Ja. Und deswegen umso mehr freut es mich natürlich jetzt, dass wir auch die Bremer wieder reinziehen konnten natürlich.
Ja, ich weiß nicht, ich war damals auch ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, weil natürlich, man hatte da 30 Punkte, man hatte dort ein gewisses Polster auf die Abstiegsränge, aber das wurde mir sowohl von Seiten des Vereins als auch von vielen Werder-Fans auch viel zu positiv dargestellt. Also ich meine, man hat die ganze Saison über keinen guten Fußball gespielt, das ist klar, und das ist ja auch in Ordnung, wenn man dann aber die Punkte einholt, aber die muss dann eben auch weiterholen. Natürlich, sie hatten jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr schwierige Gegner, die Gegner werden jetzt wieder etwas leichter, aber so wie heute, Mainz war jetzt ja auch nicht wirklich gut, ne? Aber war eben kämpferisch dann auch irgendwie stärker und vor allem Werder hat es ja nicht mal hinbekommen, am Ende sich nochmal eine richtige Chance herauszuspielen. Ne?
Ja, das war wirklich dann einfach nur noch hoch und weit irgendwie
rein. Das ist ja gut, aber das ist ja in den letzten 5 Minuten meistens, aber dass man dann nicht mal irgendwie da nochmal einen langen Ball auf Selke, dass der nochmal eine Chance hat oder dass da irgendwer anders nochmal irgendwie einen Abschluss hat.
Es wirkte nicht zielstrebig genug und klar, es waren dann irgendwie noch ein paar Standards, die man rausholen konnte, aber in der Summe war es überhaupt nicht effektiv oder gewinnbringend. Ja. In keinster Weise. Und klar, man muss aber trotzdem noch erwähnen, das aberkannte Tor kurz vor der Halbzeitpause. Ich weiß auch nicht, ob ich das abgepfiffen hätte, auch nach Betrachtung der Bilder. Aber klar, gehst du da mit einem 1-1 in die Pause, dann ja, kann da auch nochmal vielleicht anderer Schwung freigesetzt werden, andere Kräfte mobilisiert werden. Aber ja, so bleibt wirklich eine bittere 0-1 Heimpleite gegen Mainz 05.
Ja, also gut, dass du es ansprichst, weil ich bin der Meinung, das sah mir schon im ersten Moment so aus. Also Zentner hat in der Situation den Ball in der Hand, aber für mich erst nachdem Möwald ihn spielt. Ich finde, in dem Moment, wo Möwald ihn trifft, hat er ihn nicht in der Hand. Und deshalb würde ich sagen, aus meiner Sicht, ich hätte es laufen lassen, vor allem, weil das für mich echt keine krasse Fehlentscheidung ist. Also man hat es eben einfach nicht genau gesehen in diesen Bildern und ich finde in diesen Bildern, die müssen dann wirklich 100%ig belegen, dass Zentner den Ball in der Hand hatte und das hatte er für mich nicht. Er hat da irgendwie keine Kontrolle gehabt, ist für mich dann auch ein Torwartfehler, aber ja, sicherlich bitter für die Werder-Fans und vor allem für die Mannschaft auch, dass du dann am Ende dieses Tor nicht bekommst, weil eigentlich für mich war es ein reguläres Tor, aber es ist dann, denke ich mal, auch zu einfach, sich jetzt damit rauszureden, ne? Dass das jetzt natürlich der Grund war, warum man dann das Spiel verloren hat.
Natürlich ist das zu einfach und wenn man so sehen will, wäre dann dieses Tor, was jetzt nicht anerkannt worden ist, wäre dann ja auch wirklich ein Zufallsprodukt gewesen. Und da, um da nochmal jetzt wirklich den Kreis zu schließen mit der Spielweise von Werder Bremen, also das ist einfach wirklich nicht, es wirkt einfach nicht wirklich zielstrebig und nach einem wirklichen Plan. Also man sieht keinen wirklichen taktischen Plan, meiner Meinung. Und auch keine wirkliche oder keine Kreativität, auch keine Ideen, meiner Meinung nach. Also,
wobei du eigentlich kreative Spieler hast, mit denen du eigentlich kreativ spielen könntest. Das hat man im letzten Jahr versucht, das hat nicht geklappt, aus Gründen, weil eben viele Spieler verletzt waren unter anderem. Aber an sich hast du ja diese Spieler mit einem Rashica, mit einem Füllkrug, gut, der war jetzt auch lange raus, mit einem Osako, mit einem Sargent auch, der ja auch ackert wie ein Schwein, 90 Minuten lang. Der ist jetzt nicht der Torgefährlichste, aber er ackert. So, und eigentlich hast du dort schon Leute, mit denen man...
Dingchi. Ich meine, im Hinspiel war es genau andersrum.
Genau.
Also Werder entführt in der Nachspielzeit, meine ich, 3 ganz wichtige Punkte da aus Mainz. Und jetzt wirklich genau eigentlich spiegelverkehrtes Spiel.
Ja, stimmt. Ja, also ich denke auf jeden Fall, der Abstiegskampf bleibt sehr, sehr spannend. Oben ist es leider nicht mehr so spannend, muss man sagen. Die Luft ist raus. Die Bayern werden die Meisterschaft feiern, ob nun am Wochenende oder nächste Woche, das wird sich dann nicht mal zeigen. Ja, Tobi, ich gucke auf die Uhr, wir haben schon kurz nach 11:30. Leute, die Folge ist hier gefühlt live für euch, in einer halben Stunde könnt ihr es dann abhören, wenn wir das hier noch fertig geschnitten haben und alles. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, mal wieder mit dir hier schön über Fußball zu quatschen.
Yannick, ich bedanke mich auch ganz herzlich und auch vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne. War super. Wie gesagt, ich finde es auch immer gut, da mal die Sicht von kleineren Vereinen zu hören. Oder was heißt, also von der Arminia zum Beispiel.
Da sind wir schon.
Ja,
Seid da schon. Und das ist auch in Ordnung so. Und deswegen liebe ich ja den Verein auch. Und klar, ich finde das super.
Genau. Ja, gut. Alles klar, Tobi. Dann vielen Dank dir. Euch natürlich einen schönen Start. Hört gleich rein am Donnerstag. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne persönlich bei mir. Schreibt mir, meldet euch. Genau. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Donnerstag und dann natürlich viel Spaß beim Fußball schon am Wochenende. Haut rein.
Macht's gut. Vielen Dank, Yannick. Ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!